Hallo und herzlich willkommen, Astrid Kreibig im Studio Nürnberg.
Ja, herzlich willkommen.
Sind Sie eigentlich eine mutige Frau?
Ja, ich denke schon.
Wo waren Sie zuletzt mutig?
Zuletzt mutig. Ich glaube, ich habe jeden Tag ein bisschen Mut. Und im Moment mit diesem Buch unterwegs zu sein, ist ganz schön viel Mut.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Anja Scheifinger im Gespräch mit
Astrid Kreibig. Liebesbriefe ins DDR-Gefängnis.
Und diese Liebesbriefe wurden zu dem erwähnten Buch mit dem Namen Rotstrick. Gehört dazu eigentlich auch Mut, Liebesbriefe ins DDR-Gefängnis als DDR-Bürgerin zu schreiben?
Durchaus, zumal diese Liebesbriefe sich ja auch erst im Laufe dieses Jahres der Haft entwickelt haben und wir zuvor kein Paar waren. Und es nur den Mut gebraucht hat, sich zu bekennen und zu sagen, derjenige, den ich dort kenne, hat jetzt keine Chance auf Unterstützung. Und deshalb bin ich für ihn da, was immer auch dann mit uns passiert.
55 Briefe in die Zelle eines Politischen, wie man gesagt hat. Ja, wie oft mussten Sie auch Mut beweisen, um gegen das DDR-Regime in der Zeit aufzustehen?
Ich war zu dem Zeitpunkt schon exmatrikuliert von meinem Studium. Es hatte einfach nur eine ehrliche Haut gebraucht und damit ehrliche Bekundungen, um gesagt zu bekommen, in diesem Land werde ich kein Lehrer. Ja, und ich habe dann ja mein Historikerdiplom noch erkämpft. Auch das war mutig. Ich habe praktisch beim Bildungsministerium der DDR eine Eingabe gemacht. Es gibt ja vielleicht keine Arbeitslosen und ich möchte jetzt wenigstens mein Historikerdiplom machen. Das wurde mir zugesagt, aber danach natürlich ganz klar formuliert, es würde eventuell zu einem Archivplatz reichen und wenn, dann auch nur vage. Ja.
Also eigentlich mutig ein ganzes Leben lang. Wir kommen noch drauf, wann das so auch anfing. Die Liebesbriefe, die jetzt zu dem Roman Rotstrick wurden, sind ein einmaliges Zeugnis. Mhm. Also es kann sogar sein, dass das so nicht nochmal gibt, Briefe, ja, die sich erhalten haben über die Jahre. Zweier Ostdeutscher, also damit eigentlich auch ein Zeitzeugnis. Und ich würde vorschlagen, damit man sich ein bisschen ein Gefühl machen kann, lesen Sie uns vielleicht einen Ausschnitt.
Ja.
Einen Brief, ich glaube so ungefähr in der Mitte der Haft war das. Er war ein Jahr im Gefängnis,
genau.
Ihr jetziger Mann.
Genau. Die Haft begann schon im September oder eigentlich im August 88. Und dieser Brief jetzt, den ich vorlese, ist vom 6. April 1989. Also mittendrin, der Freikauf war dann erst im August 89. Ja, dann beginne ich mal. Mein lieber M., du bist mein Ansprechpartner. Also lasse ich meine heutige Wut gleich ab. Komme soeben aus der Uni, Versammlung der Freien Deutschen Jugend. Pflicht, obwohl ich gar keinen Mitgliedsausweis mehr habe, wir sollen die verlogenen Pfingstveranstaltungen unterstützen. Im Dreischichtsystem. Verpflegungsbeutel packen und ich habe Nein gesagt. Klar und entschieden. Sehr, sehr wenige mit mir. Alle anderen das ewige Dilemma. Man ändert ja sowieso nichts. Man muss doch, sonst wäre das doch Egoismus, elitär etc. Oh Gott, meine Wut, ich konnte sie nur wenig besänftigen. Ich blieb bei dem Nein. Das alles nur ein winziges Detail im Ganzen, aber du weißt ja, um was es geht. Wie lange haben wir eigentlich gebraucht, um entschieden Nein zu sagen? Sicherlich wird es Folgen geben. Die ehrlichste wäre ein öffentlicher Austritt aus der sogenannten FDJ. Was sich daran anschließt, brauche ich dir nicht zu sagen. Die Systeme bauen aufeinander auf. Ich bin so wütend gewesen, dass ich gleich per Fahrrad in die nächste Bar gefahren bin, einen Gin Tonic runtergeschlungen habe. Leichter war mir nur insofern, dass das Fahrradfahren danach umso schneller ging. Ich sitze hier und bin bei dir. Kannst du dich noch an die ewigen Debatten erinnern, in Kleinmachnow? Ändern wollen, denken, es ginge immer weiter, immer wieder ja, wenn auch geteilt sagen. Wir haben viel zu lange für das entschiedene Nein gebraucht. Realismus ist verdammt schwer, immer wieder ernüchternd und dennoch die einzige Möglichkeit, wenn man nicht im Dreck ersticken will. Das war heute.
Wie sehr versetzt Sie das, wenn Sie das jetzt lesen, in diese Zeit wieder?
Ja, das ist spannend, weil ich ja viele Lesungen habe und natürlich auch unterschiedliche Passagen lese und da einer jungen Frau begegne, die ich war und jetzt eine schon sehr reife Frau bin, die darauf schaut und immer wieder auch erstaunt ist über das, was ich mit 24 Jahren da gewagt habe.
Also da auch wieder der Mut eigentlich.
Ja.
Weil ich meine, es gehört ja auch Mut dazu, dieses Nein sagen in einem solchen Regime. Sie haben gerade schon gesagt, also Sie gucken da manchmal auf sich wie auf eine andere Person. Und das eigentlich ist wahrscheinlich schon die Antwort auf meine nächste Frage. Nämlich, Sie haben nicht nur die Briefe in den Roman gepackt, sondern auch immer wieder zum einen zu Ihrem Leben heute Bezug genommen. Und es gibt aber auch Passagen, die eben nicht in Briefform sind, wie Ihr Leben damals war. Und da schreiben Sie immer von sich als dritter Person. Warum?
Ja, das ist interessant. Gute Frage. Gutes Spüren. Ich habe diese Passagen anfangs mit Du geschrieben, also in der Ich-Form, und hatte dann mittendrin eine echte Schreibkrise. Es ist so nahe gekommen, dass es mich fast zerrissen hat. Und eines Tages habe ich einfach gedacht, was machst du denn, wenn du eine Sie einfügst, wenn du dich in der dritten Person, wenn das praktisch eine distanzierte junge Frau ist, die dort erzählt, was passiert, 88, 89. Und plötzlich ging's. Ich habe dann alle Texte umgeschrieben und dann weitergeschrieben. Und ich hatte das Gefühl, jetzt ist was passiert, auch mit dem Buch und mit meiner Möglichkeit zu erzählen.
Und so entstand ein Roman, herausgegeben in einem Ein-Mann-Verlag, in einem ganz kleinen Verlag, nämlich den Bartel-Müllner Verlag. Und Sie haben das Buch anfangs auf dem Nürnberger Hinterhof-Flohmarkt verkauft. Ist das wahr?
Also ehrlich gesagt nicht verkauft, sondern ich habe tatsächlich so Vintage-Geschichten meiner jüngsten Tochter verkauft. Und das Buch stand aber in dem Salon. Ich betreibe seit 2 Jahren so einen kleinen Lesesalon in der Wielandstraße 5. Und da stand es im Regal. Und es kam ein Journalist hinein und sah das Buch und fragte mich danach. Und so kamen wir praktisch dazu, dass ich ihm die Geschichte erzählt habe. Und nachdem er, Olaf Brüsch-Spiller, kann man ja sagen, von der Süddeutschen Zeitung, und nachdem er gesagt hat, er hat schon 501, das wäre das 501. Buch, was er jetzt praktisch noch lesen müsste, er hat keine Zeit, hat es wieder hingelegt und dann nochmal über Jena und Weimar gesprochen, wie toll er diese Städte findet. Und dann habe ich sie ihm wieder rübergeschoben und habe gedacht, dann sollten Sie es vielleicht doch lesen.
Und das hat er letzten Endes getan und war sehr begeistert.
Ja.
Mein Gast heute in 1:1 der Talk ist Astrid Kreibich, heute auf Bayern 2, Seminarleiterin für Germanistik und Geschichte in Nürnberg, geboren 1964 in Cottbus, aufgewachsen in Ost-Berlin. Und die Eltern waren Intellektuelle. War das ein Makel in den Augen des DDR-Regimes?
Na, es war zumindest für mich praktisch nicht die Möglichkeit, in der 8. Klasse normal ein Abitur zu machen, sondern da wurde ausgewählt, wer jetzt eher Offiziers- oder Arbeiterkind ist. Es gab eine Liste im Klassentagebuch, da stand genau dahinter I für Intelligenz, A für Arbeiter und O für Offizierskind. Und bei gleicher Eignung oder sogar besser sind diese Kinder bevorzugt worden, weil ja in der Soziologie praktisch des Staates es so musste, es war ja ein Arbeiter- und Bauernstaat und das musste ausgeglichen werden. Und da habe ich natürlich mit 14 schon das erste Mal ziemlich geschluckt. Nicht die Möglichkeit zu bekommen, nach meinen Neigungen mich weiterzuentwickeln. Ja.
Was heißt denn überhaupt Intellektuelle? Also Ihre Mama war technische Zeichnerin?
Und dann hat sich dann weitergebildet als Technikerin und mein Vater ist Ingenieur gewesen, hat also Tiefbau studiert und war Ingenieur für Wasserbautechnik und hat in Berlin, in Ostberlin sozusagen tatsächlich als Direktor gearbeitet und dort die gesamten Klärwerke geleitet und auch Teile von Westberlin eigentlich mit ver- und entsorgt.
Also hat für West- und Ostberlin für sauberes Wasser gesorgt.
Ja, das konnte man ja nicht ganz trennen, das Wasser, ne, in dieser großen Stadt, die geteilt war und oben eine Mauer hatte, aber unten war das ein bisschen schwieriger.
Also zumindest das Wasser war vereint.
Ja.
Was haben Sie von den Berufen mitbekommen, Ihre Eltern?
Es war ein technischer Haushalt, würde ich schon sagen. Obwohl mein Vater ein sehr geschichtsinteressierter Mensch ist und darüber auch viel gesprochen wurde, gab es doch am Abendbrottisch mehr Gespräche über Untergrundleitungen und Talsperren und Kläranlagen. Ja,
genau. Aber es gab auch eine große Bücherwand, die Sie mit 12, 13 schon angefangen haben durchzuackern.
Ja, und meine Eltern hatten da so wirklich so eine richtige bürgerliche Auswahl, ne? Von Thomas Mann über Leon Feuchtwanger, über die Balzac, die Franzosen und da habe ich mich so ganz langsam rangetastet und einfach immer so ein Buch rausgenommen und gelesen. Und ich habe natürlich nicht alles verstanden, aber ich habe es gelesen. Ja.
Und zumindest einen Teil verstanden, bestimmt.
Ja.
Dann stand auch auf dem Plan, am Wochenende nehme ich an, Skifahren, Wandern, Segeln.
Ja, mein Vater ist ein begnadeter Segler gewesen und wir hatten an einem See südlich von Berlin so eine kleine Jolle. Und da ist er natürlich gern mit uns gesegelt und ich war eher so der Fockaffe, ja. Also ich musste praktisch immer die Fock halten. Hab das auch nicht immer richtig gemacht.
Ja. Was ja, ist, wenn Skifahren, man die nicht hält?
Wenn man die nicht hält, ist schwierig. Dann kippt das Boot, ne? Und macht nicht die Wenden, die es machen soll. Also ich habe vom Segeln viel über meinen Vater gelernt, aber ich war nie so begeistert, dass ich dann selber einen Segelschein gemacht habe, weil ich diese Abhängigkeit vom Wind nicht so toll fand und ich bin dann auf Kajak umgestiegen. Ich habe mit 16 ganz viele Kajaktouren gemacht, eigentlich bis Mecklenburg. Und das hat mir gut getan, diese
Wasserverbindung. Jetzt könnte ich ja sagen, Mei, das klingt alles so nach Idylle. Wo war das Problem?
Die Freiheit zu sagen, was man denkt. Und sich mit Dingen auseinanderzusetzen, die meinem Verständnis einfach, als Kind habe ich gesagt, das war für mich, wie soll ich es beschreiben, klein gedacht. Diese kleine Enge des Geistes. Also wenn mir jemand irgendwas erklären wollte, warum wir bestimmte Dinge nicht dürfen, warum ich meine Großmutter im Westen nicht sehen darf, warum ich geschützt werde durch eine Mauer, die ein Schutzwall sein soll. Diese Dinge habe ich, glaube ich, nie verstanden. Nie. Als Kind schon nicht. In dieser kindlichen Seele von Freiheit. Nie verstanden. Und wenn man erzogen wurde für jedes Kleine von Fremden, ja, wie man auf der Straße läuft, wie man sich begegnet, was man in der Schule zu sagen hat, was man nicht zu sagen hat, da hatte ich ein inneres Aufbegehren. Das fühle ich heute noch. Ich habe es nicht verstanden. Und dieser Freiheitsdrang, der war in unserer Familie, glaube ich, schon sehr ausgeprägt, auch bei meinen Eltern.
Und Ihr Vater muss auch geahnt haben, dass Sie in das System nicht passen können, weil er gesagt hat, wenn du je einen Ausreiseantrag stellst, bitte sag mir Bescheid.
Ja, er hatte 700 Mitarbeiter unter sich, von denen hat er mir mal erzählt, waren ungefähr 30 mit einem Ausreiseantrag bei ihm. Und die Stasi ging da ein und aus ins Direktorat und hat sich nach diesen Leuten erkundigt. Und deshalb hat er gesagt, bevor die mir sagen, dass du einen Antrag laufen hast, bitte sage es mir vorher. Und das habe ich gemacht.
Warum mussten Sie ins Internat nach Kleinmachnow?
Das war eben dann dieser Abiturumweg. Es gab praktisch in der DDR ein paar Berufe, die man lernen konnte in 3 Jahren mit einer Abiturausbildung. Und meine Entscheidung war dann, Bauzeichner mit Abitur zu lernen und das war im Internat. Also das konnte ich nicht frei wählen jetzt sozusagen. Das war die einzige Möglichkeit und deshalb bin ich mit 16 ins Internat gegangen.
War auch die einzige Möglichkeit, Ihren jetzigen Mann kennenzulernen, Matthias.
Ja, ja.
Wie haben Sie voneinander gemerkt, wir sind eigentlich beide Freigeister, uns ist es hier zu klein? Weil man öffnet sich ja in so einem System wahrscheinlich auch nicht so leicht einander. Du weißt ja nie, wer zuhört.
Ja, vielleicht waren wir da diejenigen, die darüber nicht nachgedacht haben und gesagt haben, was wir wollten und mussten und konnten. Und vielleicht sind wir uns in dieser Hinsicht so früh begegnet, dass er nicht anpassungsfähig war. Und ich auf meine Art eben auch nicht. Und das sieht man dann, weil das sind die ganz wenigen, die frei agieren. Und in diesem Internat waren wir tatsächlich nur 20 Leute in dieser Abiturklasse. Also es war eine ganz kleine Familie. Jeder wusste von jedem, wenn man so dicht aufeinander sitzt. Ja. Man wusste, wer so Kompromisse macht. Man wusste, wer angepasst ist. Man wusste nie ganz genau, wer eventuell Mitarbeiter IM ist, die gab es ja auch, Angeworbene, das wusste man nicht ganz genau, aber man hatte Ahnung.
Aber hätte er auch sein können, theoretisch, oder?
Hätte er auch sein können. Und das, ja, ich habe im Laufe meines Studiums in Jena solche Leute kennengelernt, wo man nicht dachte, die wären es gewesen. Und am Schluss hat sich rausgestellt, tolle Lyriker, die es waren.
Mhm. Bei ihm war am Ende der Drang zur Flucht größer als bei Ihnen. Sie beginnen eigentlich mit einer Abschiedsszene in dem Buch. Das Paar trennt sich. Sie waren ja kurzzeitig ein Paar, weil er sagt, er muss raus.
Ja.
Und Sie einfach noch nicht so weit waren.
Ja.
Wie schlimm war es für Sie, dass ihm die Flucht wichtiger war?
Ich wusste ja nichts von der Flucht. Wir waren zu dem Zeitpunkt kein Paar mehr.
Aber die Szene, die Sie beschreiben, das ist in Kleinmachnow an der Schleuse, ist ja eigentlich, er offenbart sich und sagt, ich muss raus.
Ja.
Es geht nicht anders.
Ja, das war immer klar, dass ich das gespürt habe. Und das habe ich auch später noch, als wir kein Paar mehr waren, von ihm gewusst. Ja, und letztendlich konnte ich ihn verstehen. Ich konnte das immer gut verstehen und ich würde eher sagen, er hat das ausgesprochen, was ich ja auch gedacht habe. Ich war da vielleicht auch in meiner fraulichen Entwicklung noch nicht so weit oder nicht so mutig. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich direkt an eine Grenze gehe. Ja,
das wusste ich von mir. Naja, und es gab ja auch, also wenn das schief läuft, wir werden es jetzt nachher auch noch hören, und es gab ja auch nicht nur für einen selber Konsequenzen, sondern auch für die komplette Familie.
Genau.
1:1. Der Talk auf Bayern 2. Anja Scheifinger im Gespräch mit
Astrid Kreibich hat sich mit einem Politischen eingelassen.
So, der Chagrin in der DDR für Menschen, die politisch andere Ansichten hatten und die auch vertreten haben. Sie haben sich dann wieder getrennt, wir haben es gerade gehört. Es gab 4 Jahre Pause und dann gab es im August 1988, Sie liegen in Ihrer Studentenbude und denken was?
Ich hatte tatsächlich, im Buch habe ich dann eine Freundin da mit reingenommen. Ich liege in der Bude einer Freundin, aber ich lag tatsächlich in der Dresdner Bude eines Kunstdruckers und sage morgens, jetzt ist ihm was passiert. Und er sagt, wem, wer, was? Und ich sage einem alten Freund von mir, es ist ihm jetzt was passiert. Und seitdem weiß ich, dass es das wirklich gibt, diese Verbindungslinien. Und mir war völlig klar, ich muss jetzt nach Weimar fahren, sehr, sehr schnell, und muss gucken, da, wo er wohnt, ob ich ihn erreiche. Und als ich dann eben dorthin komme, das beschreibe ich ja auch in dem Buch, stehe ich vor einer versiegelten Tür. Und da war klar, Siegel, die Staatsmacht war schon da gewesen, die Tür ist versiegelt. Das heißt, wo ist er?
Er ist entweder verschwunden oder in Haft.
Genau.
Also andere Möglichkeiten gibt es wahrscheinlich nicht.
Oder? Ja, oder tot.
Oder tot.
Oder tot.
In Wirklichkeit, aber das erschließt sich Ihnen erst nach und nach, war er 30 Stunden unterwegs, hat sich der Grenze genähert, hat versucht zu fliehen, ist, man kann fast sagen, in letzter Minute geschnappt worden.
Ja.
Hat eine Odyssee durch mehrere Gefängnisse hinter sich. Das hat sich ihnen auch erst Jahrzehnte später, weil er nicht gut drüber sprechen konnte, erschlossen. Bis er in Halle in der JVA war, namens, es ist schon ein sehr zynischer Name, Frohe Zukunft.
Ja.
Dort konnten sie sich das erste Mal wieder begegnen.
Ja. Nachdem ich also Briefkontakt aufgenommen habe, erst noch in die Untersuchungshaft nach Erfurt und Weimar, das war ja alles schon im Herbst 88, habe ich ein Vierteljahr gebraucht, um überhaupt ihn ausfindig zu machen. Und dann hat er mir diese sogenannte Sprechererlaubnis, das ist eine Besuchserlaubnis für das Gefängnis, geschickt. Und mit diesem Schein konnte ich dann im Januar 89 ihn das erste Mal sehen.
Wie war das? Ich meine, Sie hatten ja 4 Jahre kaum Kontakt, ab und zu mal ein bisschen was geschrieben, aber...
Ja.
Also, unter diesen Umständen ein erstes Wiedersehen.
Ja, ganz berührend. Also vor allen Dingen, ich war völlig geschockt, wie schlecht er aussah, wie dünn er war, wie grau er war, wie grau-grün er war eigentlich. Und ich habe die ganze Zeit, das war ja nur 30 Minuten Sprecherlaubnis, ich habe die ganze Zeit dieser 30 Minuten nur gedacht, das lässt du dir nicht anmerken. Weil der Schock saß in mir doch ganz... Ja, aber und auf der anderen Seite war es komplett vertraut. Also es war so vertraut, dass für mich klar war, ich komme hier wieder. Ich unterstütze ihn.
Und das erste Mal überhaupt herauszufinden, wo ist er eigentlich, und überhaupt diese Besuchserlaubnis zu bekommen, wie haben Sie das geschafft?
Ich bin in Weimar tatsächlich in die Hochschule gegangen. Da hat man mich, also in das Bauhaus, da hat man mich mehr oder weniger,
wo er studiert hatte.
Da hat man mich eher wieder sozusagen rauskatapultiert. Dann bin ich zur Polizei. Die haben mir auch keine Auskunft gegeben. Und dann habe ich unter den Kommilitonen lange gesucht, bis ich eine gefunden habe, die wusste, dass er in der Untersuchungshaft in Erfurt und auch Weimar, Gotha, der hatte da mehrere Stationen, ist, und habe dann einfach einen Brief geschrieben an den Oberstaatsanwalt Weimar. Und dieser Brief ist dann durchgekommen. Das war dieser erste Brief. Ich wusste eigentlich keine Adresse, es war ein Versuch. Ja.
Also auch schon mutig. Wie sah denn Ihr Alltag in der Zeit aus? Sie waren noch Studentin.
Ich war ja exmatrikuliert im 88 im Juli, hatte dann diesen freien Sommer, wo ich nicht wusste, was wird. Habe mich dann aufgrund dieser Beschwerde beim Ministerium in der Humboldt-Universität vorgestellt. Und diese Kaderdame sagte mir dann, naja, bei ihren Kontakten ist es ja auch schwierig, dass sie hier studieren dürfen. Aber sie haben jetzt sich das ja erkämpft und sie dürfen jetzt sozusagen ihren Historikerabschluss noch machen, das Diplom machen. Und bin dann im September da ins Studium eingestiegen und lief aber so ein bisschen eigen. Ich hatte keine Seminargruppe, ich lief ganz allein mit meiner Diplomarbeit, die ja schon fertig war, durch die verschiedenen Sektionen, habe meine Verteidigung gemacht und habe noch ein paar Seminare besucht. Aber ich war eigentlich nicht gebunden, sehr lose, sehr einsam, sehr einsam.
Und in dieser Einsamkeit ihn aber immer wieder versucht zu unterstützen. Unter anderem haben sie ihm auch Pakete geschickt, gerade Vitamine fehlten. Und es gibt so eine wunderbare Geschichte, wie sie versuchen, eine Kiwi ihm zu überbringen. Jetzt ist es eh schon erstaunlich, Kiwis in der DDR waren wahrscheinlich auch rar gesät.
Die gab es eigentlich gar nicht, nur wenn man Kontakte zu Westberliner hatte, die sowas mitgebracht haben. Genau.
Und dann erzählen Sie mir kurz die Begegnung an der Pforte.
Ja, also der zuständige Offizier guckte die an und meinte, was das jetzt soll, dass ich das hier mitbringe. Sie hätten selber Kartoffeln da. Und da musste ich natürlich schon schmunzeln. Und war dann frech und habe gesagt, also das sind Kiwis und da, wo die wachsen, da dürfen sie nie hin. Und danach habe ich gedacht, um Gottes Willen, das könnte mich jetzt den Besuch kosten. Aber er war schon mit was anderem beschäftigt, er hatte Glück.
1988 ist Matthias Kreibig inhaftiert worden, also heute Kreibig, ein Jahr vor dem Fall der Mauer. Und im August 89 sollte er freikommen. Sie haben immer wieder versucht, dass er schon früher freigekauft wird von der BRD. Das hat am Ende nicht geklappt. Es wurde wirklich August 89. Hätten Sie gewusst, 3 Monate später fällt die Mauer. Was wäre aus dem Kampf geworden?
Ich glaube ja, dass man im Moment lebt und dass man das nicht fassen könnte. Und in diesem Moment, der Moment ist das Unrecht. Und der Moment ist das Unrecht, dass er da drinne sitzt. Und die Geschichte, die vorher passiert ist, die kann man ja nicht wegbügeln für eine sogenannte zukünftige Illusion, wo man noch nicht mal weiß, was wird das. Also ich glaube, es wäre in der gleichen Stimmung gewesen. Und ich hätte weitergekämpft. Und es war so viel Unrecht vorher schon, dass man auch nicht vertraut hat. Man hat ja nicht vertraut.
Es hat ja auch sehr lange gedauert. Sie hatten immer wieder Hoffnung, jetzt kommt er frei. Am Ende kam er frei. Ihr Kampf war erfolgreich, August 89. Und mir schien so ein bisschen, jetzt drehen sich eigentlich die Parameter um. Mhm. Er ist jetzt der Freie im Westen. Mhm. Sie sind die Gefangene im Osten, können nicht raus, haben einen Ausreiseantrag gestellt. Ja. Aber das hat natürlich auch nicht sofort geklappt. Und Sie haben immer geträumt in Ihren Briefen, in Ihren gegenseitigen 55 Liebesbriefe ins Gefängnis von Tanzen, von gemeinsamen Ausstellungen, von Eisessen gehen zusammen. Was haben Sie als erstes wirklich miteinander gemacht?
Wir haben uns tatsächlich in Budapest getroffen. Ich hatte noch ein Visum. Ich hätte keins mehr bekommen. Man musste immer ein Vierteljahr vorher ein Visum beantragen. Und ich hatte noch ein Visum und bin von Berlin nach Budapest gefahren und er ist praktisch von Gießen oder Nürnberg dann schon, ich weiß es gar nicht genau, auch nach Budapest gefahren. Und wir haben uns auf der Fischerbastei verabredet und ich stand dort oben und habe gewartet. Und das waren bange Stunden des Wartens. Ich wusste nicht, kommt er wirklich. Und dann sehe ich, die Fischerbastei hat ja wirklich oben so eine lange Mauer. Und dann sehe ich in der Entfernung, dass da jemand auf die Mauer springt und rennt, auf mich zurennt. Und da wusste ich, das ist er. Ja, es war ganz emotional.
Wir haben einen Song, wo Sie sagen, der verbindet uns beide. Ahnen Sie, was kommt, wenn ich sage Herbert Grönemeyer?
Ach, das habe ich irgendwo im Buch. Sagen Sie es mir.
Mehr geht leider nicht.
Die Welt sieht Pastell zu mir durchs Fenster. Ich träume mir Löcher in den Kopf. Du hast mich total eingenommen, als jede Zelle besetzt, hast meinen Gipfel erklommen, mir gezeigt, wie man Berge versetzt. Liegt meine Seele in Falten. Bügelst du sie auf? schlugst mir das Glück um die Ohren, hast mir den Atem geraubt, mich erhitzt, mich erfroren, immer an mich geglaubt. Weiß ich weder ein noch aus, weiß ich, du hiefst mich aus jedem Tief, auch aus dem tiefsten Tief heraus. Ist nicht nur, dass ich dich liebe, ist nicht nur, dass ich dich mag. Ich wüsste wirklich nicht, wo ich ohne dich bliebe, ohne dich kein Tag. Du holst mich aus den Wolken, stellst mich auf den Boden zurück. Dir was vorzumachen ist schwierig, du liest in meinem Gesicht, ich lieb dich, ich lieb dich. Mehr geht leider nicht. Du lachst mir Mut zu, wann immer ich's brauch. Du lachst mir Mut zu, und alles andere tust du auch. Ist nicht nur, dass ich dich liebe, ist nicht nur, dass ich dich mag. Ich wüsste wirklich nicht, wo ich ohne dich bliebe, ohne dich keinen Tag.
Ein sehr persönlicher Song für meinen Gast Astrid Kreibich heute in 1:1 der Talk auf Bayern 2. Ja, warum ist das ein Song, der für Sie die Liebe zu Ihrem Mann manifestiert?
Ich habe ihm auch Mut zugelacht. Und zwar jedes Mal, wenn ich da reingegangen bin, habe ich diesen Wärtern und dieser Grauheit und dieser Gewalt zum Trotz gute Laune verbreitet. Weil ich dachte, das ist Hoffnung und der Text sagt das, ja. Und ich habe gesehen, wie viele Frauen nicht mehr gegangen sind. Also wenn man ein ganzes Jahr in so ein, oder über 7, 8 Monate in so ein Gefängnis geht, sieht man dann, dass viele fehlen, dass am Anfang noch viele da sind und dass es immer weniger wird. Und ich habe meinen damaligen Freund, heutigen Mann, mal gefragt, hast du das mitbekommen? Und hat er gesagt, ja, du warst eine der wenigen, die hat durchgehalten. Und das ist dieses, du lachst mir Mut zu und du bleibst da, auch in einer schwierigen Situation. Das ist ja eigentlich auch Beziehung, ne?
Dieses Mut zu lachen findet man auch in den Briefen, die Sie ihm geschrieben haben. Manchmal auch umgekehrt, manchmal muss er auch eher Sie trösten. Ja. Ab wann, würden Sie sagen, wurde aus diesen Briefen Liebe? Weil Sie waren ein Paar, es gab die langjährige Pause. Dann muss man ja auch erstmal wieder gucken, wo sind denn die Gefühle? Was sind es denn überhaupt für welche?
Ja, ich würde ja sagen, dass tatsächlich Briefe dazu führen, dass man, auch wenn es unter diesen Umständen geschriebene Briefe sind, dass man sich doch wirklich ganz klar mit dem anderen auseinandersetzt und dass sich da eine Welt um diese Briefe aufbaut und die wächst mit jedem Brief mehr und man erwartet den nächsten Brief. Und da ist was passiert, emotional auch. Obwohl ich ja schon sehr im Zweifeln war, was mit mir wird. Ja, es war ja eigentlich erstmal nur ein Ziel, er muss raus. Ja, und er kann nicht wieder integriert werden in dieses System. Aber es ist eine Art Emotionalität gewachsen, natürlich für mich auch durch seine Briefe. Und wie Sie sagen, ich war manchmal sehr allein, sehr, da draußen ist man ja auch einsam. Keiner spricht mehr mit einem. Von den wenigen Freunden ziehen sich die meisten zurück, weil sie Angst haben. Und er war in dieser Gemeinschaft der Politischen und hat natürlich auch gespürt, wie meine Einsamkeit da draußen ist. Und hat mir dann Mut gemacht und das hat mich natürlich, das hat mein Herz eingefangen, ja, dass er mir von da, von so einem Ort Mut macht. Das hat mich berührt.
55 Briefe, die 33 Jahre lang lauter Schnapszahlen auf einem Nürnberger Dachboden in einem Koffer lagerten.
Ja.
Mit welchen Gefühlen haben Sie den nach 33 Jahren wieder aufgemacht und warum eigentlich?
Also ich habe natürlich schon vorher immer mal reingeguckt. Der war ja da, dieser Koffer. Und wir haben den Kindern auch davon erzählt. Und eine Ferienarbeit war, glaube ich, für unsere jüngste Tochter mal, die sollte die Briefe einscannen, weil wir dachten, die vergilben oder die, na, also wir wollten sie ja schützen. Und dann habe ich eigentlich gemerkt, wie ist das denn, wenn man so einen Koffer aufmacht, man liest einen Brief oder zwei und dann sagt man, wow, spannend. Aber man steckt sie wieder rein und sagt, wenn ich mehr Zeit habe, mache ich's. Und diese Angst war bei mir dann schon, die wuchs. Und ich habe gedacht, wenn ich daraus nichts mache, wird nichts daraus. Der Koffer wird dort liegen bleiben und vielleicht werden die Enkel ihn noch öffnen. Ja, insofern war das dann schon ganz klar, dass ich ihn öffnen muss und auch etwas damit tun muss. Ja.
Entstanden ist der Roman Rotstrick, in dem Sie auch eine wunderbare Szene beschreiben. Wir springen ein bisschen in den Zeiten hin und her, das tun Sie in Ihrem Roman aber auch, deswegen verzeihe ich uns jetzt einfach mal. Sie beschreiben den 9. November 89, wo sich natürlich jeder fragt, naja, ist doch super, dann konnte sie ja rüberspazieren und alle waren wieder vereint. Sie beide im tschechischen Karlsbad und haben nicht so richtig geahnt, was ist. Welche Szene hat sich abgespielt?
Also wir mussten uns dort treffen. Ich hatte kein Visum mehr für Ungarn, also ging eigentlich nur noch die tschechische Grenze. Und wir mussten uns treffen, weil das Ministerium des Innern und die Stasi zu mir gesagt haben, ich brauche ein Ehefähigkeitszeugnis von ihm, wenn ich in den Westen zu ihm ausreisen will. Er könnte ja im Westen schon verheiratet sein. Das war ja die, ne? Dann habe ich gesagt, schick mir das. Das erste ist nicht angekommen in meinem Briefkasten. Ich habe es mir schon gedacht. Es wurde abgefangen vermutlich. Und dann hat er gesagt, dann treffen wir uns. Und das war der Punkt, warum wir uns da getroffen haben, an diesem 8. November 89. Und wir sind dort, wir hatten das Zimmer zwei Tage bestellt. Er gibt mir diese Ehefähigkeitszeugnis und wir machen am 9. das Radio an und hören Rufe, Schreie. Die Mauer ist weg und wir dachten, das wäre ein Hörspiel. Also wir konnten es erstmal gar nicht fassen. Bis wir es realisiert haben, ist, glaube ich, irgendwie unglaublich Zeit verstrichen.
Sie haben immer wieder neue Sender eingestellt und haben sich gedacht, komisch, dass alle ein Hörspiel bringen.
Ja, immer das Gleiche, genau. Und dann haben wir es irgendwann geglaubt. Und dann waren wir natürlich fassungslos. Und dann kam die alte Angst, was tun wir jetzt? Er reist zurück nach Nürnberg und reise ich mit? Aber das geht ja nicht. Ich habe ja trotzdem noch diesen Ausweis. Geht das überhaupt? Weiß man das? Kann ich mit über die Grenze?
Jetzt sind Sie ja eigentlich, wir haben es schon mehrfach gehabt, eine Frau des Mutes. Warum sind Sie da nicht einfach mit? Und auch länger nicht mit. Sie haben ja wirklich auf diesen Genehmigung des Antrags gewartet.
Das hatte zwei Gründe. Es war eigentlich mein jetziger Mann und damaliger Freund, der gesagt hat, mach das nicht. Du weißt nicht, was das bedeutet. Es kann eine Öffnung sein, es kann danach wieder zu sein. Und dann wirst du deine Eltern nie, nie wiedersehen und deine Schwester. Und ich hatte eine enge Verbindung und habe sie immer noch zu meiner Familie. Und ich hatte auch das Gefühl, ich kann das meinen Eltern nicht antun, einfach über die Grenze abzuhauen und sie vielleicht 10 Jahre nicht zu sehen. Und man wusste das ja nicht. Es gab ja alles. Es gab 68 Prag, es gab den Ungarnaufstand, es gab Dinge, die in der Geschichte so liefen, dass zum Schluss trotz einer Öffnung wieder eine Schließung war. Und das war alles unklar. Und ich war ja Geschichtlerin, ich kannte die ganzen Etappen. Das ist vielleicht auch sowas. Ich konnte nicht vertrauen.
Also Sie wollten auf das offizielle Go warten.
Genau.
Das kam eines Tages. Ihr Mann holt Sie ab, fährt Sie nach Nürnberg, wo er schon lange lebt. Sie haben ja ein bisschen damit geliebäugelt, dass es vielleicht in den Norden geht. Das wäre Ihr Traum gewesen. Und führt Sie als erstes aufs Zeppelinfeld.
Ja.
Den Aufmarschplatz Hitlers.
Ja.
Ich habe mir gedacht, er führt Sie irgendwo hin, sehr Romantisches. Warum war das die erste Anlaufstelle, wo er Sie hinbringen wollte?
Das ist mein Mann. Er ist Architekt und er zeigt mir die Dinge, die ihn bewegen. Und er wusste, ich bin Historikerin. Er zeigt mir Dinge, die mich bewegen. Und wir haben es uns nie leicht gemacht. Nie. Und später ist ja daraus dann auch dieses Thema geworden, dass er seine Diplomarbeit, die er hier in Nürnberg nochmal geschrieben hat, zu diesem Gelände verfasst hat. Und das erste Wort Dokumentationszentrum, was es heute ist, war eigentlich seine Diplomarbeit. Daraus kam dann der Wettbewerb praktisch für die Stadt Nürnberg.
Also er war maßgeblich mit daran beteiligt, dass es das heute gibt, das Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände.
Zu zu Gast bei Anja Scheifinger auf Bayern 2.
Astrid Kreibig unterstützt Kinder in Togo.
Und ist gerade von einer Reise dort zurückgekommen. Was war das für eine Reise?
Ja, das war tatsächlich eine Delegationsreise, fast kann man so sagen, von dem Verein Fibazar, der hier in Nürnberg tätig ist und eine unglaubliche tolle Arbeit dort in Togo leistet. Und mein Mann und ich unterstützen das, indem wir die Pläne gemacht haben für eine Berufsschule schon vor 3 Jahren, die jetzt schon läuft und ihre ersten Absolventen hat. Und jetzt für die Kinderpädiatrie in Bazar, die eingeweiht worden ist. Und das war natürlich eine unglaublich interessante Zeit, jetzt dort mit diesen Menschen mitzufeiern. Die haben das natürlich unglaublich begrüßt. Ja, wenn man sieht, dass dann so viele Menschen oder so vielen Kindern dort in der Umgebung geholfen werden kann.
Weil Sie auch gerade sagen, eine Berufsschule, das passt ja auch wunderbar zu Ihnen. Sie sind dann in München erst Lehrerin geworden, tatsächlich dann für Deutsch und Geschichte und haben auch Lehrerinnen und Lehrer ausgebildet in dem Beruf. Warum engagieren Sie sich da in Togo?
Also das ist unser zweites Afrika-Projekt. Wir haben vorher schon 2015 im Kongo ein Projekt unterstützt mit Waisenhaus und Entbindungsklinik. Ich habe irgendwann zu meinem Mann gesagt, wenn du dieses Büro erfolgreich führst, dann war es in der Geschichte so, dass Unternehmer auch Sozialprojekte gesponsert haben. Und ich glaube, das sollten wir auch machen. Und das war die Idee. Und ich habe dann 10 Jahre tatsächlich ein Afrika-Projekt gesucht, wo wir es direkt machen können. Ich wollte nicht, dass wir spenden. Also es sollte etwas Direktes sein, wo wir auch sehen, was mit dem Geld passiert und der Planung. Und habe das dann gefunden und meinen Mann dafür begeistert.
Jetzt frage ich mich natürlich bei einer, die einen Beruf hat, bei einer, die sich engagiert, bei einer, die jetzt Romanschreiberin geworden ist vom Roman Rotstrick, wo erholen Sie sich? Wo bekommen Sie Energie? Abgesehen davon wahrscheinlich bei all diesen 3 Sachen, die ich entnehme, ich jetzt gerade Ihrem Blick aufzähle, aber es braucht ja auch manchmal so... Ja, so Ruhephasen.
Also ich bin eine Waldläuferin und das ist, glaube ich, mein großes Potenzial, dass ich im Wald tatsächlich mich erde und die Stille höre und mich dort gut tanken kann. Und ich mache gerade eine wunderschöne Ausbildung, die heißt Adama. Adama heißt die Verbundenheit mit Mutter Erde. Und da geht es tatsächlich nur um Pilgern, um Waldrituale, um Waldschöpfen, Waldbaden. Mit gleichgesinnten Menschen in Stille. Und das macht mir große Freude.
Und wenn es nicht Baden im Wald ist, ist es Baden im Eiswasser. Ist das richtig?
Ja, ab und zu. Also ich habe es jetzt wieder ein bisschen, aber das ist schon ein Thema, ja. Wir steigen gern in kaltes Wasser.
Gemeinsam mit Ihrem Mann gehen Sie gerne tatsächlich auch wandern. Sie haben gesagt, Sie haben sich so Franken erobert im Wandern, im Gehen. Sie beschreiben in Ihrem Buch ganz oft Momente, wo ihr Mann plötzlich abwesend ist, nicht mehr spricht, manchmal sogar weglaufen muss. Mhm. Also Retraumatisierungen von seiner Zeit in der DDR, in Haft. Wie gehen Sie damit um? Das sind ja immer Momente, die natürlich aus dem Nichts kommen. Flashbacks kommen nun mal aus dem Nichts. Natürlich nicht aus dem Nichts, für ihn hat das immer eine Assoziation, aber für Sie kommt es aus dem Nichts. Wie gehen Sie um, auch als Familie früher mit kleinen Kindern?
Ja, es war ein Prozess. Und es war am Anfang sehr, sehr hart. Für mich, aber auch für die Kinder, das zu verstehen. Und man wächst aber rein. Und ich meine, es ist großartig, dass sich mein Mann diesen Themen gestellt hat. Weil ich glaube, ohne Begleitung und professionelle Begleitung kann man das nicht schaffen. Und wenn ein Paar diesen Weg geht, müssen es immer beide machen. Sonst bleibt einer hinten stehen und versteht den anderen nicht mehr. Und insofern haben wir beide einen Weg gewählt, uns Begleitung zu suchen und das dann auch für die Kinder wiederum zu übersetzen, zu übertragen, was da Sache ist. Ja.
Und diese 3 Kinder sind, glaube ich, maßgeblich auch mit dran beteiligt, dass der Roman entstanden ist. Ist das richtig?
Also sie haben mich immer unterstützt in diesem Vorhaben. Und was ganz nett war, ganz am Schluss, als ich den ja, ich habe den ja erstmal als eine Masterarbeit geschrieben, ja, bei der Akademie Faber-Castell für literarisches Schreiben, ist mir mein Rechner 2-3 Mal abgestürzt und alles war da drin. Und dann habe ich das praktisch immer gesichert und an die Kinder verschickt auf ihre Rechner und habe auch gesagt, könnt ihr ein bisschen mitlesen, ich sehe nichts mehr, weil ich damals ja noch kein Lektorat hatte, ja. Und die haben dann fleißig mitgelesen und haben sich tatsächlich die Seiten aufgeteilt. Das war ja ganz goldig. Ja? Die einen haben 80 Seiten, die nächsten 80
du
und so weiter.
Du liest 1 bis 80, genau. Ich mache den Rest.
Genau.
Sehr schön. Und haben Ihnen dann auch Feedback gegeben?
Ja, die Kinder sind sehr berührt von dem Roman. Und es ist für sie ein ganz großes Geschenk, den als Roman zu lesen. Und am liebsten kommen sie zu den Lesungen und hören mich lesen.
Vorteil von einem kleinen Verlag wie dem Bartelmüllner Verlag ist wahrscheinlich auch, dass man sich das Coverbild selber aussuchen kann. Das ist vornehmlich in, Sie sprachen schon von Rot, Grün, Grau, den Farben, die so manchmal dominiert haben in der ganz anstrengenden Zeit der Haft. Aber in der Mitte durchzieht sich ein großer roter Strich. Was ist das für ein Bild?
Also dieses Bild ist tatsächlich ein Ölbild auf einer großen Tafel und das Ölbild stammt von meinem Mann und ist eine Reflexion auf seine Wahrnehmung dieser Besuche. Und er hat das in der Kunstakademie gemalt in Kolbermoor und brachte es mit nach Nürnberg und ich habe es gesehen, habe es dem Verleger gezeigt und der Lektorin und wir haben alle gesagt, das ist das Cover für Rotstrick. Das muss es sein. Also es war sofort ganz klar, dieses muss es sein. Und es hat natürlich mit Strick und Rot zu tun, wie der Titel auch lautet, mit einem Kleidungsstück auch, was ich getragen habe jedes Mal, wenn ich dort in die Haft gegangen bin.
Nämlich ein rotes Strickkleid.
Ja.
Herzlichen, ganz, ganz herzlichen Dank, Astrid Kreibig, für diese Stunde und die Einblicke in Ihr Leben in 1:1 der Talk. Vielen Dank fürs Kommen.
Danke.
Ins Studio Nürnberg.
Sehr vielen Dank. Es war ein wunderbares Gespräch.
Einen kleinen Hinweis habe ich noch. Beim BR steht gerade alles im Zeichen von jungen Menschen und zwar quer durchs ganze Angebot. Unterhaltung, Bildung, städtische und ländliche Lebenswelten. Mehr zu diesen jungen Angeboten des BR finden Sie auf br.de/junges Bayern.